Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 21 und 22 der 30. Sure, der Sure Rum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله
Und nun zur Übersetzung der Verse. Auch in ihnen wird auf einige der zahllosen Zeichen für die göttliche Allmacht und Weisheit hingewiesen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und zu seinen Zeichen gehört, dass er Gattinnen eurer Art für euch erschuf, auf dass ihr an ihrer Seite zur Ruhe findet. Und Liebe und Freundlichkeit gab er euch füreinander. In all dem sind Zeichen für die Nachdenkenden. Und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und Erde und die Unterschiedlichkeit eurer Sprachen und Hautfarben. Alles Zeichen für die Erkennenden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 26. April 2021, gleich dem 6. Uhr, die beherrscht 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt die Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Gastmahl des Lichtes. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Sarif zu Gesprächen in Irak und Katar. Verteidigungsminister warnt Feinde vor militärischer Macht Irans. Und Israel bekommt erste F-35-Kampfflugzeuge unter Biden aus den USA. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Sarif zu Gesprächen in Irak und Katar. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat sich am Montag in Bagdad mit dem irakischen Präsidenten Barham Saleh getroffen, um die neuesten bilateralen Fragen und die neuesten Sicherheitsentwicklungen in der Region zu erörtern. Zuvor hatte sich der iranische Außenminister mit seinem irakischen Amtskollegen Fuad Hussein getroffen. Sarif wird 2 Tage im Irak bleiben und soll sich mit irakischen Funktionsträgern und Verantwortlichen der irakischen Region Kurdistan treffen. Vor dem Irak führte Sarif am Sonntagabend Gespräche mit Katars Emir über die neuesten Entwicklungen in den Beziehungen zwischen Teheran und Doha in verschiedenen Bereichen und beschrieb das bestehende Potenzial zur Ausweitung der bilateralen Beziehungen als positiv. Während des Treffens erklärte Sarif die Haltung Irans im Hinblick auf den Ausbau seiner Beziehungen zu regionalen Ländern. Er informierte den Emir auch über die neuesten Entwicklungen in den Wiener Gesprächen zwischen Iran und den anderen Parteien des Atomabkommens von 2015. Der Emir von Katar betonte seinerseits die Bedeutung der bilateralen Beziehungen zwischen Teheran und Doha und brachte die Bereitschaft seines Landes zum Ausdruck, die Beziehungen weiter auszubauen. Früh am Tag sagte Sarif seinem katarischen Amtskollegen, dass der außenpolitische Ansatz der Islamischen Republik auf der Ausweitung der Beziehungen zu regionalen Staaten beruhe. Er bezeichnete auch intraregionale Gespräche zur Stärkung der Stabilität in der Region als eine wesentliche Notwendigkeit. Verteidigungsminister warnt Feinde vor militärischer Macht Irans. Irans Verteidigungsminister Brigadegeneral Amir Khatami hat die iranischen Feinde, einschließlich der Vereinigten Staaten und Israels, vor der Macht, die die Streitkräfte des Landes ausüben, gewarnt. Die Macht der iranischen Revolutionsgarden Sepah und der Armee hat dem Land heute Sicherheit gegeben und es mit aktiver Abschreckungsfähigkeit ausgestattet, sagte der Verteidigungsminister am Sonntag in Teheran. Die Feinde Irans haben es jedoch schwer, sich mit dieser Realität abzufinden, fügte er hinzu. Dennoch sollten sie wissen, dass die iranischen Soldaten entschlossen den Weg der Märtyrer des Landes fortführen werden, um die Nation und den Islam unter dem Kommando des Oberhaupts der Islamischen Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, zu schützen, so Hatami. Der Minister machte die Bemerkungen bei einer Zeremonie zum Gedenken an den ehemaligen stellvertretenden Leiter der Quds-Brigade der Revolutionsgarden, General Mohammad Hejazi, der Anfang dieses Monats nach Jahren des Leidens unter den Auswirkungen chemischer Waffen verstarb, die während des vom Westen unterstützten Irakkrieges in den 1980er Jahren gegen Iran eingesetzt wurden. Hatami betonte den bemerkenswerten Beitrag des verstorbenen Militärbeamten zur beratenden Unterstützung Irans für Syrien gegen vom Ausland unterstützte Takfiri-Terroristen. Er sagte, es seien der verstorbene Rangträger und Generalleutnant Qasem Soleimani, der frühere Kommandeur der Quds-Brigade gewesen, die die USA und die Bemühungen der Terroristen, die Wurzeln des Islams und der islamischen Revolution in der Region auszutrocknen, besiegt haben. Israel bekommt erste F-35-Kampfflugzeuge unter Biden aus den USA. Nach Angaben des israelischen Militärs sind drei weitere F-35-Kampfflugzeuge aus den USA in Israel angekommen, was Washingtons Engagement für die Aufrechterhaltung des angeblichen militärischen Vorsprungs von Tel Aviv im Nahen Osten unterstreicht. Das Flugzeug landete am Sonntag auf dem Nevatim Luftwaffenbasis und erhöhte die Gesamtzahl der vom israelischen Militär betriebenen F-35-Kampfflugzeuge auf 27. Weitere 23 F-35-Flugzeuge sollen bis 2024 nach Israel geliefert werden. Im vergangenen Februar genehmigte das israelische Sicherheitskabinett mit den USA ein großes Waffengeschäft im Wert von 9 Milliarden US-Dollar, um neue F-35 und F-16-Kampfflugzeuge, neue truppentragende Hubschrauber, Tausende von Bomben und Munition sowie 4 Boeing KC-46-Tankflugzeuge zu erhalten. Die Lieferung erfolgt, während Washington den Waffenverkauf einschließlich F-35-Flugzeuge an die Vereinigten Arabischen Emirate fortsetzt. Gemäß der Israel-Politik Amerikas muss Washington die Sicherheit Israels berücksichtigen, bevor Waffen an andere Länder im Nahen Osten verkauft werden. Washington erklärte sich bereit, F-35-Jäger an die Vereinigten Arabischen Emirate zu verkaufen, nachdem Abu Dhabi im August 2020 zugestimmt hatte, die Beziehungen zu Tel Aviv zu normalisieren. Israelischer Offizier erkennt große Raketenmöglichkeiten der Hamas an. Ein hochrangiger Offizier der zionistisch-israelischen Armee hat eingeräumt, dass die jüngsten Raketenangriffe aus Gaza von der Verbesserung und Zunahme der Zielgenauigkeit der Raketen der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas zeugen. Laut der Webseite www.arab48.com sagte dieser israelische Armeeoffizier am Sonntag der zionistischen Zeitung Yediot Aharonot, die Raketenangriffe der letzten Tage aus dem Gazastreifen auf israelische Siedlungen zeigen deutlich, dass die Zielgenauigkeit der Raketen der Hamas erhöht worden sei. Nach Angaben des israelischen Armeeoffiziers wurden von 40 Raketen, die in den letzten 2 Tagen abgeschossen wurden, 9 auf zionistische Gebiete und Siedlungen abgefeuert, von denen die israelische Raketenabwehr Eiserne Kuppel 7 abfangen konnte. 2 Raketen hätten israelische Siedlungen getroffen und Schaden verursacht. 22% der aus Gaza abgefeuerten Raketen haben genaue und präzise Führungssysteme, sagte der israelische Offizier und fügte hinzu. Laut einer Studie der israelischen Armee können 200 Raketen ihre Ziele präzise treffen, falls die Hamas in einem militärischen Konflikt täglich 1000 Raketen abfeuert, was bedeutet, dass im Falle einer Auseinandersetzung zig Raketen israelische Siedlungen treffen werden. als Reaktion auf die Vorfälle der letzten Tage in Al-Quds, Jerusalem, und die Zusammenstöße zwischen den zionistischen Militärkräften und den Palästinensern hat die Widerstandsbewegung Hamas in Gaza in den letzten 2 Tagen Dutzende Raketen auf Zionistensiedlungen abgefeuert. Deutschland. Grüne überholen Union. Bei Merkels Partei schrillen die Alarmglocken. Laut einer Umfrage ist die Population der Partei der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel 5 Monate vor den Bundestagswahlen gesunken und die Grünen ziehen nach der Nominierung von Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin in der Wählergunst an der Union vorbei. Wie Deutsche Welle am Sonntag unter Berufung auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar Emnet berichtete, legten die Grünen 6 Prozentpunkte zu und kamen damit auf 28%. Die Union hingegen verlierte 2 Punkte und landet mit 27% nur noch auf Platz 2. Sie hatte vor einigen Tagen Armin Laschet als Kanzlerkandidat nominiert. Auch die SPD verliert 2 Punkte und landet bei 13%, dem schlechtesten Wert seit August 2019. Linkspartei 7% und AfD 10% verlieren jeweils 1 Punkt, die FDP bleibt stabil bei 9%. Die sonstigen Parteien würden 6% wählen. Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Kantar Emnet insgesamt 1.225 Menschen im Zeitraum vom 15. bis zum 21. April. Die Bundestagswahlen, die am 26. September 2021 stattfinden sollen, sind nicht nur für Deutschland wichtig, sondern auch für Europa. Die neue Führung der größten Wirtschaftsmacht des Kontinents, einer der Hauptbefürworter demokratischer Werte, wird zu einer Zeit gewählt, in der populistische und nationalistische Bewegungen an Boden gewinnen. Moskau setzt die USA auf Liste unfreundlicher Staaten. Laut der russischen Außenamtssprecherin Maria Sacharowa stehen auch die USA auf der Liste Russlands über unfreundliche Staaten, deren diplomatischen Vertretungen künftig die Einstellung von russischen Bürgern verboten wird. Wie Sacharowa mitteilte, wird die Liste dieser Länder zurzeit erstellt. Die entsprechende Anordnung der Regierung werde auf interinstitutioneller Ebene vorbereitet. Wir wissen sehr gut, dass die ganze Geschichte mit einer weiteren Spirale absolut unfreundlicher Handlungen der Vereinigten Staaten zur Verhängung neuer Sanktionen gegen unser Land und zu einer erneuten Ausweisung russischer Diplomaten begonnen hat, sagte Sacharowa gegenüber dem TV-Sender Russia One. Am Freitag hatte der russische Präsident Wladimir Putin einen Erlass über Gegenmaßnahmen in Bezug auf unfreundliche Handlungen fremder Staaten unterzeichnet. Wie aus einer Mitteilung des Kremls hervorgeht, soll nach diesem Erlass das Einstellen von Mitarbeitern für die jeweiligen Auslandsvertretungen und andere staatliche Institutionen in Russland begrenzt werden. Falls erforderlich, sollte auch ein komplettes Einstellungsverbot verhängt werden können, hieß es. Am 15. April hatten die USA neue Strafmaßnahmen gegen 32 russische Personen und Organisationen verhängt. Außerdem erklärte Washington, dass es 10 Mitarbeiter der russischen diplomatischen Vertretung aus dem Land ausweisen werde. Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sind seit 2014 getrübt. US-Demonstranten fordern nach tödlichen Schüssen Änderungen bei Polizeiarbeit in Chicago. US-Demonstranten haben sich in Chicago versammelt und Veränderungen bei der Polizeiarbeit gefordert, nachdem die Polizei der US-Stadt einen Latino-Jungen im Teenageralter tödlich erschossen hatte. Die Demonstranten forderten Änderungen in der Art und Weise, wie die Polizei in Chicago der Stadt dient, einschließlich einer Reform der staatlichen und städtischen Gesetze zur Polizeiarbeit, der Entfernung der Polizei von den öffentlichen Schulen in Chicago und einer Kürzung des Polizeibudgets, um mehr Geld für soziale Dienste zur Verfügung zu stellen. Wir brauchen Sozialarbeit, wir brauchen Jugendbeschäftigung, aber dafür treffen wir immer wieder auf Polizeibrutalität und Unterdrückung, sagte ein Demonstrant. Ein Protestorganisator sagte, die Demonstranten sollten Veränderungen bewirken und ein Gespräch darüber beginnen, wie die Stadt Geld für die US-Polizei ausgibt. Sie hielten auch eine Mahnwache für Menschen ab, die von der Polizei getötet wurden, darunter Adam Toledo, ein jugendlicher Latino-Junge, der letzten Monat von einem Chicagoer Offizier nach einer Verfolgungsjagd erschossen wurde, und Dante Wright, ein schwarzer 20-jähriger Mann, der von einem weißen Offizier im Vorort Minneapolis erschossen wurde. Tödliche Angriffe der Polizei auf farbige Menschen in den USA haben in den letzten Jahren einen beunruhigenden Anstieg erlebt, den Aktivisten der rassistischen Rhetorik des ehemaligen Präsidenten Donald Trump zugeschrieben haben. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 21 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 19, Mashhad 22, Isfahan 19, Shiraz 21 und Bandarabas 28 Grad Celsius. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Am Mittwoch hat der Bundestag die Regierungsvorlage zur Verschärfung der Regierungskompetenzen in Sachen Corona-Politik mit den Stimmen der Regierungsmehrheit verabschiedet. Der Unmut in der Gesellschaft wächst, bleibt jedoch machtlos und wird in den großen Medien dauernd und umfassend diskreditiert. Hören Sie dazu die Äußerungen des Vorsitzenden der Partei Die Neue Mitte, Herrn Christoph Hörstel. Es folgt der vierte Teil dieses Gespräches.
Hossel, der Unterschied von jetzt zu früheren Fällen, die Sie genannt haben, 2004, 2005 und 2000, glaube ich, 8 oder 9 haben Sie gesagt.
Ja, 2004.
Da gibt es aber doch einen großen Unterschied, dass die Sterbefälle in verschiedenen Ländern sehr hoch ist. Das deutet darauf hin, dass diese Pandemie tatsächlich besteht.
Also wir müssen immer darauf zurückgreifen, dass kein Land eine Pandemie hat nach der alten, korrekten Pandemie-Definition der WHO bis Anfang 2009. Kein einziges Land hat das. Dann müssen wir bei den Totenzahlen dringend darauf achten, dass kein Land sehr viel obduziert. Das passiert nicht, nicht mal in den USA, nicht mal, obwohl da der Kampf um Corona richtig hart tobt. Wir erinnern uns an diese öffentlichen Auftritte von Donald Trump ohne Maske. Und er steht eben bei seinem ersten TV-Interview mit Joe Biden, steht er da ganz allein, ohne Maske. Und Joe Biden steht da mit Maske, seine Frau steht da mit Maske auf der Bühne. Dann kommt kommt die Ehefrau von Donald Trump auf die Bühne und trägt eine so exorbitant riesige schwarze Maske, dass man wirklich daran denkt, wir sind im Theater. Ja. Also das war Absicht natürlich. Und das war nur ein offizieller Blick auf die unterschiedlichen Sichten auf diese ganze Corona. Ich nenne das mal eine Geschichte, weil das tatsächlich ein Narrativ ist. Das ist eine Story. Das ist eben durch die Fakten nicht gedeckt. Wir hören diese Totenzahlen. Ich finde, sie sind hoch. Aber wir müssen sie natürlich in Bezug setzen zur Bevölkerungszahl. Sonst wissen wir ja gar nicht, wie viele Menschen sterben denn normalerweise in dem Land aus ganz natürlichen Gründen, nämlich an Altersschwäche. Und ich sage Ihnen zum Sterben in Deutschland noch eine Zahl, weil da habe ich natürlich die ganzen Zahlen. International bin ich nicht so bewandert, ich bin auch kein Lexikon. Aber in Deutschland ist das Durchschnittsalter der Corona-Toten 81 Jahre. Das entspricht ziemlich genau der maximalen Lebenserwartung im Schnitt. Das ist also relativ hoch. Und hier hat man schon den Eindruck, dass da wieder viele Kandidaten dabei sind, wo man eben sehr schnell mal ein Kreuzchen bei Corona gemacht hat, weil das nebenbei gesagt auch im Privatbereich Beihilfen zu Bestattungskosten gibt, hier in Deutschland und anderswo auch. Italien ist ein Land, in dem ganz wunderbar viele Dinge sich öffnen, wenn man nur einfach erklärt, es gebe da einen Corona-Fall. Das ist faszinierend, sehr lukrativ und deswegen sollte ja auch der weißrussische, belarussische Präsident Lukaschenko gezwungen oder dazu, wie soll man sagen, überzeugt oder gewonnen werden, italienische Verhältnisse bei sich einzuführen. Das sind die Dinge, also wir haben weltweit die Obduktionen nicht. Wir haben weltweit die Vergleichszahlen der normalerweise Sterbenden nicht. Wir sehen nur blanke Zahlen. Das sind immer Tausende und Zigtausende. Und da kann man vor Angst sterben, wenn man die Zahlen nur sieht. Aber in Wahrheit und Tatsache steckt dahinter eben eine, ich will mal sagen, Corona-Industrie, die sich angewöhnt hat, auf zu viele Totenscheine ganz schnell noch mit einem Kreuzchen oder einer Kurzbemerkung Corona dazuzusetzen. Und dann schafft man solche Zahlen. Das ist der Hintergrund und davon sollten wir uns einfach nicht beeindrucken lassen und immer an den netten Dr. Klaus Püschel denken, wer an Corona gestorben ist, das bestimme ich. Einfach sagen, wir glauben Obduktionen und leider muss ich sagen, nun hat also der Professor Püschel seinen Institutsposten abgegeben, auch aus Altersgründen in Norddeutschland, in Kiel, glaube ich. Und dann gibt es einen Nachfolger und der Dr. Klaus Püschel hat eben diese Obduktionen gemacht und hat gesagt, nein, kein Corona, kein Corona. Er hat 100 Menschen obduziert und fand bei 2 einen Corona-Verdacht. Er fand keinen einzigen Fall unter 100, der tatsächlich ausschließlich an Corona-Symptomen sozusagen verstorben ist. Nicht einen. Jetzt haben wir einen Nachfolger und der findet ganz viel mehr Corona-Tote unter seinen Obduzierungen, sodass ich auch eben zu dem Schluss gekommen bin, das kann ja nur ein Unterschied in der Methodik und in der Beurteilungsmethodik sein. Und wie schön wäre es, wenn man das bis zum allerletzten Detail aufschlüsseln würde, wie sowas kommt, dass nämlich der Dr. Klaus Püschel von den Medien geradezu gemieden worden ist, von den großen Medien und wurde gesellschaftlich geschnitten, und als seltsamer Vogel sozusagen etabliert, während sein Nachfolger von den Medien interviewt wird und er kommt fleißig zu Wort in den offiziellen Geschichten und er hat ganz andere und viel Corona-positivere Zahlen vorzuweisen. Ich habe den Eindruck, da besteht ein Zusammenhang, ein innerer Zusammenhang. Je mehr Corona-Positive aus der Obduktion herauskommen, desto beliebter eine Pathologe.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, es sind die Verse 18 bis 20 der Sure 47, die wir dieses Mal besprechen. Im Vers 18 dieser Sure, die den Namen Muhammad trägt, heißt es:
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ.
Erwarten Sie denn etwas anderes, als dass die Stunde plötzlich über Sie kommt? Die Zeichen dafür sind schon eingetroffen. Wenn sie über Sie kommt, was nützt Ihnen dann noch Ihre Ermahnung? Beim letzten Mal war von Leuten die Rede, die dem Propheten Gottes mit Eigensinn und Spott begegneten. In dem Vers 18 geht es nun um diejenigen, die die Rückkehr zu Gott und den jüngsten Tag leugnen. Leute, die sagen, solange wir den jüngsten Tag nicht selber zu Gesicht bekommen, werden wir nicht daran glauben. Sie sagen dies, obwohl es klare Zeichen dafür gibt, dass der jüngste Tag eintreten wird. Wenn Sie wirklich auf der Suche nach der Wahrheit sind, würden Sie vor Anbruch des jüngsten Tages die logischen Beweise dafür, dass es ihn gibt, einsehen. Wenn Sie aber im Diesseits nicht an ihn glauben, dann wird es Ihnen dann, wenn Sie den jüngsten Tag vor Augen haben, nichts mehr nützen, von seiner Existenz überzeugt geworden sind. Es ist wie wenn ein Arzt Symptome einer gefährlichen Krankheit bei seinem Patienten festgestellt hat und ihm entsprechend ein Rezept zur Behandlung verschreibt, der Patient jedoch sagt, solange ich nicht den Tod vor Augen habe, glaube ich nicht daran, dass ich krank bin und brauche ich keine Behandlung. Es liegt auf der Hand, dass diesen Patienten in dem Moment, wo er sich dem Tod gegenüber sieht, kein Arznei mehr retten kann und es ihm nichts nützen wird, wenn er es bereut, die Behandlung abgelehnt zu haben. Der obige Vers enthält unter anderem den Hinweis auf folgende Wahrheiten. Erstens. Die Ungläubigen und Jenseitsleugner nutzen aufgrund von Eigensinn und Halsstarrigkeit nicht die Gelegenheit zur reuevollen Umkehr und vergeuden in Wahrheit die Frist, die Gott ihnen dafür gewährt hat. Zweitens. Es gibt zahlreiche Zeichen dafür, dass der jüngste Tag geschehen wird, aber nur für diejenigen, die nicht auf dem Herzen taub sind, sondern nach der Wahrheit suchen. Der darauffolgende Vers 19 der Sure 47 lautet:
Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum.
Wisse also, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Und bitte um Vergebung für deine Sünde und für die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen. Allah weiß, wo ihr verkehrt oder euch aufhaltet. Gott versichert dem Propheten, dass es keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen, gibt und er fordert ihn angesichts der starren Haltung der Ungläubigen auf, tapfer seinen Weg fortzusetzen. Niemand kann nämlich etwas gegen den Willen Allahs, der der einzige Gott ist, ausrichten, und niemand kann Gott an einem Vorhaben hindern. Also sollen die Gläubigen immer bei Gott Schutz suchen. Sie sollen ihm vertrauen und sich nicht von der großen Zahl der Feinde einschüchtern lassen. Daraufhin hebt Gott in diesem Vers hervor, dass die Gläubigen im Falle eines Versäumnisses oder einer Sünde gottesfürchtig um Vergebung bitten sollen. Der Prophet ist aufgefordert, für sich und für die Gläubigen um Vergebung zu bitten. Es leuchtet ein, dass der Prophet für sich selber nicht wegen Sünden um Vergebung bittet, denn Propheten sind ja makellos. Es geht hier um die Ergebenheit gegenüber Gott. Prophet Gottes zu sein, ist nämlich mit großer Verantwortung verbunden. Propheten müssen immer das Gefühl haben, dass sie dieser Aufgabe nicht gut genug nachgekommen sind, damit sie nicht von ihren Bemühungen auf dem Wege Gottes ablassen. Sie sollen sich niemals mit dem zufrieden geben und begnügen, was sie bereits getan haben. Daher ist im Koran nicht nur im Zusammenhang mit den Propheten des Islams, sondern auch im Zusammenhang mit vorherigen Propheten die Rede davon, dass sie Gott um Verzeihung bitten. Folgende drei Punkte möchten wir hervorheben. Erstens, alles, was wir sagen und tun, muss auf dem Glauben an nur den einen Gott basieren, so dass wir uns nicht auf falsche menschliche Mächte stützen oder uns vor solchen fürchten. Zweitens, der Prophet bittet Gott für die gläubigen Männer und Frauen um Vergebung. Er gibt den Menschen nicht nur Rechtleitung, sondern bittet Gott, dass er ihre Sünden verzeiht und ihre Seele läutert. Drittens. Die Propheten sind Menschen und durch die Bedingungen, die zum Menschensein gehören, eingeschränkt. Daher sind auch sie auf die Gnade Gottes angewiesen, damit er ihnen diese Einschränkungen ausgleicht. Es folgt noch der Vers 20 der Sure Muhammad, und zwar beinhaltet er Folgendes.
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ.
Und diejenigen, die glauben, sagen, warum wird keine Sure für den Kampf herabgesandt? Wenn aber eine eindeutige Sure herabgesandt wird und darin der Kampf erwähnt wird, siehst du diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, dich anschauen, wie einer schaut, der aus Angst vor dem Tod ohnmächtig wird. Recht geschieht ihnen mit einem solchen Tod. Dieser Vers bezieht sich auf die großen Schwierigkeiten, mit denen die Muslime zu Beginn des Islams zu kämpfen hatten. Die Feinde des Islams setzten den Muslimen derartig zu, dass diese den Propheten baten, Krieg gegen sie führen zu dürfen. Sie klagten, warum wird dir nicht die Erlaubnis geoffenbart, dass wir uns zum Kampf erheben? Als der Prophet jedoch Offenbarungen und den Befehl zu einer harten Gegenreaktion auf die Angriffe der Feinde erhielt, haben einige Muslime, die vorher zum bewaffneten Kampf gedrängt hatten, einen Rückzieher gemacht. Es war an ihren Augen abzulesen, die vor Angst erstarrten. Sie verhielten sich genau im Gegensatz zu den aufrichtigen Gläubigen, die unter Einsatz ihres Lebens bereit waren, für Gottes Sache zu kämpfen und auf diesem Wege Märtyrer zu werden. Der Schrecken, welche die kranken Heuchler, noch bevor es überhaupt zu einer Schlacht gekommen war, erfasste, war so groß, dass sie beinahe aus lauter Angst gestorben wären. Es lassen sich zumindest dreierlei Lehren herausziehen. Erstens, viele mögen behaupten, dass sie kampfbereit sind. Jedoch, wenn es darauf ankommt, zu handeln und zu kämpfen, werden sie sich zurückziehen. Dann werden die Gläubigen von den Heuchlern unterscheidbar werden. Zweitens, der Islam ist die Religion der Barmherzigkeit. Aber wenn es darum geht, sich gegen die Unterdrücker zu wehren, ordnet er den bewaffneten Kampf an und befiehlt, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Drittens. Die Angst vor dem bewaffneten Kampf und die Flucht aus dem Kampfschauplatz sind ein Zeichen für schwachen Glauben und einer heuchlerischen inneren Haltung. Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Delvas de Gihon, was so viel bedeutet wie Verbundenheiten. Vorgetragen wird es von Ehsan Fadoi. Gute Unterhaltung.
Sereşke değildir amma bohnen Zekot remidir amma bohnen Zeçeşmedin beran eşke Beren çekidir amanen Beberge bohze baran der Ebredidir amanen دریای خروشان خاطری آشفت تر دارم چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر غم دل بستگی ها را به غم دل بسته می دانم دلا شکستگی ها را دل شکسته می دانم کرده در دلم ریشه عشقت جفا پیشه مه من بوده همیشه سنگ دشمن شیشه ز دریای خروشان خاطری آشفته تر دارم چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر نه به جا شوق دویدن نه به جان تا رسیدن نرسیدن به امیدی نه امیدی به رسیدن غم دل بستگی ها را به غم دل بست می داند
دل شکستگی ها را دل شکست میداند. کرده در دلم ریشه عشقت جفا پیشه، مه من بوده همیشه سنگ دشمن شیشه. ز دریای خروشان خاطری آشفته تر دارم، چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر دارم.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hören nun einen Beitrag unter dem Titel Gastmahl des Lichtes. Weiterhin guten Empfang. Gastmahl des Lichtes. Eines der Gebete zum Monat Ramadan lautet: O Herr, lass uns an diesem Tag wegen unseres Ungehorsams und unserer Sünden nicht gemein und niedrig werden und uns die Peitschen deiner Strafen spüren. Halte uns von allem fern, was deinen Zorn zur Folge hat, und sei so gnädig und großzügig, mir heute das zu schenken, um das ich dich bitte. O du höchstes Ziel für die Sehnsüchtigen! Mit diesem Gebet bitten wir Gott als erstes, dass er uns nicht wegen unserer Sünde gemein und niedrig werden lässt. Der Ungehorsam gegenüber Gott bereitet dem Menschen Erniedrigung, während ihm Gott Gehorsam Größe und Ehre beschert. Die Sünde schmälert die Persönlichkeit des Menschen und verschmutzt seine strahlende, gottgegebene Natur. Der Koran führt die Sünde je nach ihrer Beschaffenheit verschiedene Ausdrücke an, wie Sayya, Shar, Ma'siyat, Fisr, Khatiyya, Fujur, Wesr, schwere Last und Fesad, Unheil, Verdorbenheit. Insgesamt stellt die Sünde immer Ungehorsam und Abwendung von den göttlichen Geboten dar. Diese Flucht vor dem Gebot Gottes hat Folgen für das diesseitige und kommende Leben. Folgen der Sünde sind Beschämtheit und Gewissensbisse, die Verhärtung des Herzens und die Entfernung von der göttlichen Barmherzigkeit. Imam Sadir alaihi salam sagt darüber: Wenn jemand eine der göttlichen Pflichten weglässt oder einer der großen Sünden begeht, blickt Gott nicht erbarmungsvoll auf ihn. Hören Sie nun folgende Geschichte aus dem Leben von Bohlul. Bohlul lebte zur Zeit des Abbasiden Kalifen Harun. In Bagdad hatte ein angesehener Mann namens Fasl ibn Rabi eine Moschee bauen lassen. An dem Tag, als am Toreingang zur Moschee eine Inschrift angebracht werden sollte, fragten sie Fasl, was darin stehen soll. Fasl wollte, dass man seinen Namen als Erbauer der Moschee vermerkt. Da fragte Bohlul ihn: Für wen hast du die Moschee gebaut? Fasl: Für Gott. Bohlul: Wenn du sie für Gott gebaut hast, dann erwähne deinen Namen nicht in der Inschrift. Fasl fragte verärgert: Warum denn nicht? Das Volk soll wissen, wer diese Moschee gebaut hat. Bohlul: Gut, dann schreib doch in der Inschrift, dass diese Moschee Bohlul gebaut hat. Fasl: Das werde ich nie tun. Bohlul wieder: Wenn du diese Moschee gebaut hast, um anzugeben und bekannt zu werden, hast du dir den Lohn Gottes dafür verscherzt. Fasl wusste keine Antwort mehr und schwieg. Dann ordnete er schließlich an: Schreibt, was Bohlul vorschlägt. Auf Vorschlag des Buhlul hin wurde ein Vers aus dem Koran in der Inschrift angeführt. Selbstgefälligkeit und Eigendünkel gehören zu den gefährlichen moralischen Verdorbenheiten, die das Gottdienen des Menschen zunichte machen. Es handelt sich um eine Eigenschaft, die oft unbemerkt bleibt. Nach vielen Jahren kann diese Eigenschaft feste Wurzeln im Herzen des Menschen geschlagen haben, ohne dass sich der Mensch darüber bewusst wird. Selbstgefälligkeit äußert sich zum Beispiel darin, dass der Mensch seine guten Taten und sein Gottdienen mit dem der anderen vergleicht und glaubt, besser als sie zu sein. Dieser Eigendünkel ist also die falsche Meinung des Menschen von sich selber. Das heißt, er glaubt sich auf einer Stufe, auf der er gar nicht steht. Auf der anderen Seite übersieht er die eigenen Fehler.
Als der dunkelhäutige ehemalige Sklave Bilal Habashi am Tag, an dem Mekka zurückerobert wurde, vom Dach des Kaaba aus den Gebetsaufruf erschallen ließ, bemängelten einige, dass ausgerechnet er den Asan ausruft. Da wurde dem Propheten ein Vers aus dem Koran geoffenbart, der sagte: Als der Vornehmendste gilt bei Gott derjenige von euch, der am gottesfürchtigsten ist. Der Prophet des Islams hat gesagt: Wenn ihr keine Sünde begeht, fürchte ich wegen etwas noch Schlimmeren um euch, nämlich wegen der Selbstgefälligkeit. Dieses Ujb, wie es auf Arabisch heißt, besteht darin, dass jemand sein Handeln im schönsten Licht sieht und sich darauf etwas einbildet. Imam Sadir a.s. führt ein Beispiel an. Einmal betraten zwei Leute die Moschee. Der eine war ein sündiger Mensch und der andere ein frommer Gläubiger. Als sie die Moschee verließen, war der Sünder zu einem Rechtschaffenen und der Gläubige zu einem Sünder geworden. Denn der Sünder hatte wegen seiner Sünden geweint und seine Vergangenheit bereut. Aber der Rechtschaffene bildete sich auf sein Tun etwas ein und war stolz. Sein Tun erschien ihm großartig und deshalb stürzte er von jener Stufe, dem Glauben, herab und wurde ein Fasiq, jemand, der mit den Geboten Gottes bricht. Wenn jemand meint, er ist kein Sünder und sich etwas auf seinen guten Taten einbildet und selbst zufrieden wird, hat er also die hohe Stufe des Glaubens und der Gottesehrfurcht verlassen und ist zur Sünde und dem Gottungehorsam herabgesunken. Es wird so sein, als ob er nie ein gutes Werk getan hätte. In den Überlieferungen steht, dass Satan einmal zu seinen Horden sagte: Wenn ihr einen Nachkommen des Adam zu folgenden drei Dingen verleitet, habe ich keine Angst mehr davor, wenn er etwas Frommes tut. Sein frommes Tun wird nämlich gar nicht von Gott angenommen werden, und zwar sind es die folgenden drei Dinge. Er tut etwas Gutes und hält es für viel. Er vergisst seine Sünden. Er wird von der Selbstgefälligkeit erfüllt. Selbstgefälligkeit ist heilbar. Die Weisen empfehlen, dass der Mensch seinen Schöpfer erkennt und ihm bewusst wird, dass nur er Größe und Herrlichkeit besitzt. Wenn jemand also auf etwas stolz sein möchte, sollte er auf seinen Schöpfer stolz sein. Um sich aus der Selbstgefälligkeit zu befreien, sollte der Mensch sich ständig bewusst machen, dass alle Stärke und Eignung des Menschen von Gott herrührt und der Mensch selber nichts besitzt. Alle Kräfte verdankt er Gott, dem Höchst Erhabenen. Musik. Wenn sich der Mensch dies bewusst macht, dass keine Macht und Kraft im Universum existiert, außer dass sie von der göttlichen Macht ausgeht, und er einsieht, dass er ohne Gottes Huld keine einzige gute Tat vollbringen kann, dann wird er wegen keiner frommen Tat stolz sein. Vielmehr wird er sich für jedes gute Werk Gott zu Dank verpflichtet fühlen, weil er ihm geholfen hat, ein gutes Werk zu tun. Niemand kann außerdem ganz sicher sein, dass seine Werke und sein Gottdienen von Gott angenommen wurden und sich deshalb für besser als die anderen halten. Gegen die Selbstgefälligkeit hilft auch, wenn man die Menschen betrachtet, die besser sind als man selbst. Solange der Mensch auf andere blickt, die weniger als er gute Taten vollbracht haben, kann es sein, dass er der Selbstgefälligkeit anheimfällt. Schaut er jedoch auf Menschen, die besser sind, verspürt er seine eigenen Mängel und merkt, dass er noch weit von dem Ideal des vollkommenen Menschen entfernt ist. Deshalb wird dem Menschen hinsichtlich immaterieller Dinge in den Überlieferungen empfohlen, sich an denen zu messen, die in dieser Beziehung weiter sind. Abschließend noch eine Empfehlung von Imam Sadiq a.s. aus Mispah al-Sharia, das Weglicht. Suche stets nach der Freundschaft mit dem Gottesfürchtigen und Gottesanbetern. Selbst wenn sie im Finsternis der Erde verborgen sind und du gezwungen bist, dein Leben dafür einzusetzen. Denn Gott, der Erhabene, hat nach den Propheten keine wertvolleren und besseren Geschöpfe auf der Erde erschaffen als die Gottesfürchtigen und die Gottesanbeter.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Burası Tahran.